Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Okay, ich habe einen tiefgreifenden Witz für euch mitgebracht zum Einstieg. Und zwar hätte ich gern da diese Folie mit dem Emoji. Und zwar, die Glatze oder eine Glatze ist eine ausgefallene Frisur. Okay, bei manchen hat er gezündet, ja. Also, mir geht es eigentlich nur um das Wort ausgefallen, weil ich bin der Überzeugung, dass ganz viele Prediger in dieser Woche nach was Ausgefallenem gesucht haben in der Geschichte vom Palmsonntag, ja. Weil das Problem ja ist, es ist die Geschichte, ja, die immer wieder kommt, jedes Jahr, und man muss darüber sprechen und predigen, und da sucht man dann nach was Auffälligem, nach was ausfällt, ja, was auffällt und das, was besonders ist. Und so ist es auch mir gegangen, und ich habe mich gefragt, ja, was kann man über die Geschichte noch sagen, irgendwie, wir kennen sie alle, viele von euch werden sie kennen. Und ich habe es so angegangen, ich bin dann die Evangelien durchgegangen, tatsächlich alle vier Evangelien haben diese Geschichte auch drin, und bin dann im Lukas auf einen Abschnitt gestoßen, das war mir noch nicht bewusst, wahrscheinlich habt ihr es eh alle gewusst, aber da ist ein Abschnitt, den hat nur er. Und es ist immer interessant, wenn einer der Evangelienschreiber etwas schreibt, das nennt man in der Theologie Sondergut, das die anderen nicht überliefert haben. Das muss ihm wichtig gewesen sein. Bitte? Also, okay, immer doch, du hast. Genau, und darauf wollen wir uns stürzen heute Morgen. Und ich habe dem auch einen Titel gegeben, und zwar der Titel ist Bring Jesus nicht zum Heulen. Und das ist ohne Rufzeichen, weil eigentlich ist es ein Appell, aber ich mache es als sanfter Appell. Und weil es ist letztendlich jedermanns, jeder Fraus Entscheidung, wie gehe ich mit diesem Jesus um. Aber Jesus ist dieser Einzug, ich glaube, es ist ihm nicht leicht gefallen, nach Jerusalem zu gehen, weil er wusste, was da kommen wird. Ja. Aber ich würde sagen, wir schauen doch einfach mal gemeinsam rein in diese Geschichte. Wir wollen, wie bereits erwähnt, im Lukas-Evangelium das anschauen, und wir werden es in drei Abschnitten machen. Wir starten gleich mal den ersten Abschnitt rein, und ihr werdet wahrscheinlich diesen Text schon etwas kennen, aber ich möchte euch da mit reinnehmen in diese Geschichte. Lukas Kapitel 19, Abvers 28. Nachdem er das erzählt hatte, also er hat gerade ein Gleichnis erzählt, setzte Jesus seine Reise nach Jerusalem fort. Als er in die Nähe von Bethphage und Bethanien am Ölberg kam, schickte er zwei seiner Jünger mit dem Auftrag los. Geht in das Dorf da drüben, gleich wenn er hineingeht, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch niemand geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Wenn jemand fragt, warum ihr es losbindet, sagt einfach, der Herr braucht es. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. Als sie das Fohlen losmachten, fragten die Leute, denen es gehörte, warum bindet ihr das Tier los? Der Herr braucht es. Ich glaube, es war ein schöner Moment. Antworteten sie. Und dann gehen sie weg und es ist so, ja, es hat wirklich funktioniert. Dann brachten sie das Jungtier zu Jesus, warfen ihre Mäntel darüber und ließen Jesus aufsteigen. Das ist mal dieser erste Abschnitt. Was ist hier los? Jesus nähert sich mit seinen Jüngern von Osten her dieser Stadt Jerusalem, und dort ist der Ölberg. Da habe ich eine Karte mitgebracht für euch, das ist ein Satellitenbild, ein aktuelles von Jerusalem. Und hier sieht man rechts den Ölberg, sie kommen da von Osten, ziehen da rein, und dann ist gegenüber vom Ölberg der Tempelberg, wo heute die Al-Aqsa-Moschee draufsteht. Und vom Ölberg aus, da habe ich auch eine Folie mitgebracht, da hat man einen wunderbaren Blick hinauf auf den Tempelberg, weil der Ölberg ist ein bisschen höher und dadurch kann man da ganz gut rüberschauen. Und das ist dieser Weg, den sie da nehmen in die Stadt hinein. Und der Ölberg, da nochmal die nächste Folie, ist ein besonderer Berg. Er hat nämlich eine Bedeutung in den jüdischen Schriften im Alten Testament. Da wird geschrieben, dass der Messias am Ende der Zeit kommen wird vom Ölberg. Der wird sich sogar spalten, dieser Ölberg steht da. und er wird Gericht halten über die Menschheit. Und weil das steht in Sacharja, hat man einen riesen, einmal zurück noch bitte, bleiben wir noch kurz bei der Folie, hat man einen ganz großen Friedhof angelegt. Ihr seht das, in Österreich spricht man ganz viel momentan von Bodenversiegelung. Da wurde der Boden versiegelt, der Ölberg ist im Grunde der halbe Berg, ist ein Friedhof. Also seht ihr diese Fläche, die so hell ist, das ist alles, sind alles Gräber. Hier sieht man nochmal das in einer anderen Perspektive, alles Gräber. Und das basiert auf Sacharja und diese Prophezeiung, dass Jesus Ende der Zeit von da kommt. Und das ist so quasi der Ort der Auferstehung so im jüdischen Denken. Also ganz gewaltig. Also das ist dieser Ölberg. Und ich möchte zitieren ganz kurz aus Sacharja, aber einen anderen Abschnitt, wo Jesus nicht als Richter kommt, sondern als Retter. Und das ist die Stelle, die verbunden ist mit unserer Stelle aus Lukas. Freue dich, du Zionstadt, jubelt laut, ihr Leute von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch, er ist gerecht vor Gott und er bringt die Rettung. Er ist demütig und reitet auf einem Fohlen, dem männlichen Jungtier, einer Eselin. Und es ist schon interessant, das ist ein Text, der nachweislich 500 Jahre vorher geschrieben wurde, bevor Jesus eingezogen ist. Und mancher der Jünger war geschult in den Schriften und kannte das und hat vielleicht gemerkt, oha, das, was jetzt gerade passiert, hier und jetzt, das wurde schon prophezeit, das war vorhergesehen, dieser Esel. Und wir sind Teil dieser ganzen Geschichte und wir sind Teil eigentlich dieses Versorgungswunders, dass genau das eintritt, was Sacharja schon damals 500 Jahre zuvor gesagt hat. Und ich finde es auch beeindruckend, diese Versorgung. Und vielleicht denkst du auch, ja, das war damals vielleicht so, ich kann mir schon vorstellen, dass es so war. Aber ist dieser Gott immer noch derselbe Gott, der versorgt, der mich sieht, der die Geschichte schreibt, der lebendig ist? Und ich würde sagen, ja. Gerade erst letzte Woche war Vasca da und er hat berichtet, wie sie eine Konferenz ausrichten wollen und Gott innerhalb von, ich glaube, ein oder zwei Tagen der mehrere tausend Euro schenkt, damit diese Konferenz für Gemeindegründer in Asien stattfinden kann. Und als ich so darüber nachgedacht habe, über Gottes Versorgung, fiel mir auch ein, ziemlich genau vor 10 Jahren, es war glaube ich auch diese Zeit im Jahr, hatten wir Besuch in einem Gottesdienst von einem Mann, der normalerweise nicht zu uns in den Gottesdienst kommt und ich glaube seitdem vielleicht 2 oder 3 Mal war. Und er war da an diesem Sonntag und es war noch damals in der Dambergasse, wo wir den Karfreitag Zeit haben werden. Und wir haben an dem Sonntag berichtet von einer Familie, die in Frankreich ist, als Missionare, und denen wurde das Auto angezündet. Also die sind in einer Stadt, wo das passiert. Ja, ist echt doof. Jemand zündet ein Auto an, das vorm Haus parkt, und sie hatten kein Auto mehr, aber 4 Kinder und das ist ein Problem. Und wir haben halt irgendwo empfunden, ja, das sollten wir, ich glaube, wir haben einfach dafür gebetet oder so, weil wir hatten ja auch kein Auto, und haben halt gebetet dafür, dass sie da wieder was finden. Und dann kommt nach dem Gottesdienst dieser Mann zu mir und sagt, ich habe ein 7-Sitzer-Auto, ich wollte das eigentlich verkaufen, es ist noch voll okay, ich schenke euch das. Also sagt denen, das ist ihres, ja. Und ich rufe dann gleich danach an, nach dem Gottesdienst, hey, wir haben ein Auto für euch. Super, preis den Herrn. Also Gott führt, er ist immer noch derselbe heute, er ist der, der versorgt, der weiß, was wo steht und was jemand braucht, der ihm nachfolgt, um das zu tun, was er durch diese Person tun möchte. Und das Gleiche gilt auch für dich, wenn du sagst, ich möchte dem Herrn dienen, ich möchte mit diesem König Jesus unterwegs sein, dann weiß er immer genau, was du brauchst. Und das, was du brauchst, das wird er dir auch zukommen lassen, weil er ist der Herr der Geschichte, wie wir einfach auch sehen hier in dieser Geschichte, Sacharja. Und Gott hat so einen Überblick über alles. Und das muss uns immer wieder, glaube ich, neu bewusst werden. Und ich finde, diese Geschichte macht das sehr, sehr greifbar. Er ist immer noch derselbe. Amen. Er ist immer noch derselbe. Jesus ist nicht irgendwer, er ist der Sohn Gottes. Er ist der König der Könige. Er ist der Herr aller Herren. Er ist der Herr über die Geschichte. Und er schreibt Geschichte, auch in unserem Leben. Und vielleicht fällt es dir momentan gerade ganz leicht, Ja und Amen dazu sagen. Vielleicht ist es eher so, dass du momentan sagst, ich sehe es nicht so, ich würde es gern viel mehr sehen. Gott sieht auch diesen Hunger in dir, mehr zu erleben, Gottes Güte mehr zu erleben, seine Versorgung, wie er in dein Leben hinein wirkt. Und ich möchte dich einfach ermutigen, bleib dran. Schenk Jesus dieses Vertrauen. Und das ist letztendlich auch das, worum es bei dieser ganzen Geschichte, wo wir jetzt den nächsten Abschnitt lesen, letztendlich geht. Jesus Vertrauen schenken. Lukas Kapitel 19, wir lesen weiter, ab Vers 36. Während er so seinen Weg fortsetzte, breiteten andere, also scheinbar nicht die Jünger, sondern andere, ihre Mäntel auf dem Weg aus. Als Jesus an die Stelle kam, wo der Weg vom Ölberg in die Stadt hinabführte, brach die ganze Menge der Jünger in Freudenrufe aus. Sie lobten Gott mit lauter Stimme für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Jesus hat da bereits einiges vollbracht vor ihren Augen. Und dann Vers 38, gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Das ist ihr Lobpreis. Frieden dem, der im Himmel ist. Ehre dem, der in der Höhe wohnt. Da riefen ihm einige Pharisäer aus der Menge zu, Rabbi, bring deine Jünger doch zur Vernunft. Doch er erwiderte, ich sage euch, würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Das ist eine sehr krasse Aussage. Also die Leute haben was ganz Besonderes getan, etwas, was man nicht für jedermann tat. Also sie haben wirklich ihre Mäntel genommen. Ein Mantel war damals ganz was Besonderes, es war zum Teil auch dein Haus. Es ist ja super kalt in der Region. Wenn du unterwegs warst auf Reisen, hat man manchmal sich eingewickelt in diesen Mantel und dann hat man geschlafen. Das war so ein Überlebenstool eigentlich. Ja? Also du lebst da teilweise drin und du legst es hin und dann reitet jemand drüber. Also ich habe mehrere Jacken und Mäntel. Und ich würde mir schon überlegen, also sind keine besonderen Jacken, trotzdem würde ich es nicht ohne weiteres tun, das da jemand hinzuwerfen und dann drüber reiten zu lassen. Also das war schon was Besonderes. Und dann diese Rufe von absoluter Bewunderung und ich meine, es ist auch nachvollziehbar. Die Leute haben, hier steht, sie haben diese Wunder gesehen. Und man geht davon aus, kurz davor ist Lazarus von den Toten zurück zum Leben gekommen. Es spricht sich rum. Wenn jemand, der tot war, mehrere Tage und die Leute haben schon getrauert und waren völlig fertig und dann kommt der Lazarus wieder aus dem Grab raus. Und es spricht sich rum. Jesus hat ihn zurückgeholt vom Tod zum Leben. Wow, unglaublich. Und dann hat er so viele andere Dinge getan. Und so jubeln sie ihm zu. Jesus, wow, du bist der Gesandte Gottes. Weil das sagen sie hier in diesem Lobpreis. Schauen wir nochmal Vers 38. Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Wer ist der Herr? Gott. Also gepriesen sei der, der kommt im Namen Gottes. Und wenn du im Namen von jemand kommst, dann ist es so quasi, du bist ja. Das war viel stärker wie heute. Ja? Im Namen des Gesetzes kennen wir noch. Ja? Das heißt, die Polizei, die agiert im Namen des Staates. Sie ist der Staat, der verlängerte Arm sozusagen. Und genau so ist es. Also da kommt Gott. Und die Pharisäer drehen komplett durch. Sie sagen, es geht jetzt gar nicht. Moment. Für sie war er ja ein falscher Messias, weil letztendlich heißt es, er ist der Messias, der Gesalbte Gottes, der Retter der Welt. Oder für sie war es zumindest der Retter von Israel. Jetzt kommt er. Und sie haben gesagt, nein, Moment, stopp. Also man hat schon gemerkt, ihnen entgleitet es total, weil eigentlich waren die Pharisäer angesehen. Die konnten sagen zu den Leuten, hey, jetzt reißt euch zusammen und so weiter, weil die hatten schon auch Macht. Aber die Leute waren so aus dem Häuschen, die konnten gar nicht mehr die stoppen. Jetzt gehen sie zu Jesus und sagen, Jesus, du musst ihnen sagen, oder hier steht es ja so, Jesus, du musst ihnen sagen, hört auf mit dem, weil auf uns hören sie ja gar nicht mehr. Also krass, was da passiert. Da gehen die Emotionen so richtig hoch und die Leute merken, boah, wer ist dieser krasse Jesus? Und für sie war es Gotteslästerung, aber Jesus antwortet eigentlich sehr, sehr gechillt, sehr ruhig. Und er sagt, wenn sie nicht schreien würden, die Steine würden schreien. Wie meint das? Man kann das jetzt völlig, die Theologen sagen, so könnte man es auslegen und so. Ich lege es mal so aus, die Wahrheit kommt immer ans Licht. Würden die Leute nicht schreien, irgendwo anders würde es sichtbar werden, er ist wirklich der König der Könige, er ist der Herr der Herren, er ist wirklich der Maßstab von allem. Die Wahrheit kommt immer irgendwann zutage. Es ist so. Irgendwann sehen es die Leute und das wird geschehen. Vielleicht beziehen sich auch die Steine auf das, was er dann später noch sagt, weil das ist auch eine Botschaft, die dann letztendlich kommt. Und das werden wir jetzt dann gleich bald sehen im letzten Abschnitt. Ich würde sagen, wir lesen weiter diesen Abschnitt, der jetzt einzigartig wird, der ausgefallen ist, weil nur Lukas diesen Text überliefert. Und zwar ab Vers 41, Kapitel 19 von Lukas Evangelium. Als er näher kam und die Stadt vor sich liegen sah, weinte er über sie. Und er sagte, wenn du wenigstens heute noch erkennen würdest, was dir den Frieden bringt, doch du bist blind dafür. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde einen Wall um dich bauen, sie werden dich belagern, also er spricht zu dieser Stadt, zu den Menschen, und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Bewohner niederwerfen und in der ganzen Stadt keinen Stein mehr auf dem anderen lassen, weil du die Gelegenheit, in der Gott dich besuchte, verpasst hast. Sehr krasse Worte, würde ich sagen. Aber ich finde, es sind Worte, von denen wir ganz viel lernen können, jeder von uns hier. Sie sind hochrelevant und sie sind hochemotional. Und darum auch ganz kurz nochmal unseren Titel, Bring Jesus nicht zum Heulen. Es ist auch unser Predigt to go für heute. Warum bring Jesus nicht zum Heulen? Erst hatte ich weinen stehen, dann habe ich es geändert auf heulen, weil die Ausleger schreiben, dieses Wort, das verwendet wird für Weinen, es ist nicht so eine Träne, die da runtergeronnen ist, so filmreif über Jesus' Wange, sondern es ist so ein richtiges, wow, Jesus hat so richtig zum Weinen begonnen. Man würde es wahrscheinlich auf Österreich sagen, er hat Rotz und Wasser geblärt, sagt man bei uns. Ja. Er war so richtig aufgelöst. Er war so richtig aufgelöst, Jesus war richtig aufgelöst. Und ich glaube, das ist etwas, das jeder von uns schon erlebt hat, auch wenn du eher so ein harter Typ bist oder so. Ich glaube, jeder von uns hat das schon erlebt, wenn dir etwas so ans Herz geht, dass du dich auflöst im Grunde in Weinen. Und das ist das, was passiert ist hier mit Jesus. Meistens passiert das mit uns, wenn wir merken, wir wurden betrogen oder wir wurden oder wir haben etwas verloren, was unendlich kostbar ist für uns. Ein Verlust ist meistens der Auslöser von so einer Reaktion. Und bestimmt hat jeder von euch sowas schon erlebt. Man merkt, ich löse mir jetzt auf. Bei manchen ist es leichter, bei anderen weniger leicht. Aber ich glaube, wir alle können uns das vorstellen, wie dieses Schluchzen ausgesehen hat. Warum reagierte Jesus so heftig? Ich lese nochmal den Vers 42. Wenn du wenigstens heute noch erkennen würdest, was dir den Frieden bringt, doch du bist blind dafür. Was geht Jesus hier so ans Herz? Bis auf ein paar wenige Menschen in dieser großen Stadt, damals wirklich für die Verhältnisse und die Zeit eine wirklich große Stadt, bis auf wenige Menschen haben fast alle nicht verstanden, wer hier kommt und was er diesen Menschen bringen möchte. Und er weiß, was passieren wird in Kürze, kurz darauf, und wie sich das Blatt wenden wird und wie er plötzlich nicht mehr interessant ist. Aber er will eigentlich den Menschen einen Frieden bringen, den sie nirgendwo sonst finden würden. Rettung bringen auf eine andere Art und Weise, wie sie es vielleicht erwarten würden, aber wie sie es eigentlich alle brauchen. Also er weiß, diese Menschen sind verloren. Für immer. Und er weint. Weil ihr wisst alle, wie es weitergegangen ist, die Geschichte, das Blatt wendet sich, die Leute merken, all diese Fans, sie merken, Jesus ist nicht der politische König, den man sich auch erwartet hatte vom Messias, der dann endlich die Römer rausschmeißt, der endlich aufräumt, der endlich zusammenrammt, ja, bei uns. Und die Stimmung kippt komplett. Von gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, hinzu kreuzigt ihn. Kreuzigt ihn. Also komplette 180-Grad-Wende. Die Menschen von Jerusalem verlieren das Interesse an Jesus, weil er ihnen nicht das gibt, was sie sich von ihm erwünschen und erhoffen. Und ich glaube, da, spätestens hier, sehen wir eine starke Verbindung auch zu uns. Ist Jesus nur dann interessant für uns, wenn er uns genau das gibt, was wir erwarten, dass er uns geben soll? Oder darf er wirklich König sein, der uns das gibt, was wir wirklich brauchen? Das ist ein entscheidender Unterschied. Und ich glaube, da sind wir alle in der Gefahr, dass wir blind sind. Und Blindheit ist meistens so, soweit ich das weiß, beim grünen Star zum Beispiel, der kommt mal so ein bisschen und dann wird es immer schlechter und schlechter und schlechter und schlechter und irgendwann siehst du nicht mehr. Das ist das Gefährliche oft dann so, dem Blindwerden. Du fängst an, das nicht mehr klar zu sehen und dann wird es immer schlimmer und immer schlimmer. Irgendwann bist du blind. Völlig blind. Und vielleicht geht es dir auch so ein bisschen wie Jerusalem. Du bist kurz davor oder hast vielleicht Jesus schon irgendwo den Rücken gekehrt, weil er nicht das dir gegeben hat, was du dir so wünschst. Aber er sagt, ich möchte vielleicht einen anderen Weg mit dir gehen. Vertraust du mir? Darf ich trotzdem dein König sein? Das ist sehr entscheidend. Jerusalem war enttäuscht von diesem Jesus. Er war so anders, wie sie sich erwartet hätten. Und dadurch können sie nicht in den Frieden einkehren, der letztendlich immer innen anfängt. Und auch äußerlich wird es ganz unfriedlich. Das hat auch Jesus dann eben vorhergesagt. Nämlich im Jahr 66, also circa 40 Jahre später, wird Jerusalem belagert von den Römern, weil sie rebelliert haben. Sie haben gesagt, wir wollen jetzt endlich frei werden. Ja, dieser König ist nicht gekommen, wir machen es. 4 Jahre lang wurden sie belagert und das war wirklich schlimm. 4 Jahre kein Essen und Trinken war auch, da wurde mit allen Mitteln gekämpft, um diese Stadt fertig zu machen. Und dann wurde sie gestürmt, die Stadt. Alles, was noch am Leben war, brutal niedergemetzelt, geplündert, alles angezündet. Und was Jesus gesagt hat, kein Stein wird auf dem anderen bleiben, wurde auch gerade beim Tempel wahr, weil durch den Brand dieses ganze Gold vom Tempel in die Ritzen zwischen diesen Betonblöcken, also nicht Betonblöcken, Steinblöcken, Beton war noch nicht erfunden, rein und dann haben die Römer diese ganzen Brocken auseinandergerissen, um das Gold, das da dazwischen war, rauszuholen. Also Jesus hat genauso gesagt, sie werden dich und deine Bewohner niederwerfen und in der ganzen Stadt keinen Stein mehr auf dem anderen lassen, weil du die Gelegenheit, in der Gott dich besucht hat, verpasst hast. Wir alle stehen in dieser Gefahr, dass wir die Chance verpassen, die Gelegenheit verpassen. Jesus will einziehen bei uns, er will unser König sein, aber aus verschiedensten Gründen können wir blind werden für den Friedenskönig, ihn ablehnen, enttäuscht sein, uns abwenden von ihm. Aber er kämpft um dein Herz. Er möchte nicht über dir weinen müssen und heulen müssen, weil du die Augen verschlossen hast für das, was er in dein Leben bringen möchte. Bring Jesus nicht zum Heulen. Ich glaube, jetzt macht dieser Satz schon ziemlich viel Sinn für uns alle. Und wenn es gut läuft in unserem Leben, dann fällt ein Blindflug oft gar nicht so auf. Das ist ja das Fatale. Dass du eigentlich auf einem falschen Kurs bist, merkst du meistens erst dann, wenn eine Krise auftritt, wenn Schwierigkeiten auftreten, dann merkst du, Mist, ich bin da vor 50 Kilometern falsch abgebogen. Ich bin komplett am falschen Weg. Oder wenn vielleicht sogar der Tod an unsere Tür klopft, dann merken wir, wie gefestigt sind wir wirklich. Wie sehend sind wir. Oder wie verblendet und blind sind wir schon geworden. Und ich denke eben, dass wenn Jesus wiederkommen würde, kommende Woche, um sein Leben zu geben für uns, er würde, glaube ich, über fast allen Städten unserer Welt weinen, heulen, weil so wenige sind, die sagen, Jesus, komm in mein Leben. Komm in mein Leben, sei du mein König. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Und das ist nämlich dieser entscheidende Punkt, weil es geht so schnell, dass wir, dass nicht wir König sind, dass nicht Jesus König ist, sondern dass wir König sind und Königin. Und wir sagen, so läuft's. Ich bestimme, ich sitze auf dem Thron. Das ist eben dieser Herrschaftswechsel. Und ich bin da überhaupt nicht anders wie ihr. Ich kann mich erinnern, so in meiner Jugendzeit, ich wusste, Jesus ist super, so wie die Leute in Jerusalem. Ich wusste, der ist super. Aber er war nicht mein Chef. Er war nicht der Herr meines Lebens. Und das ist eben so dieses Plärmoment, glaube ich, für Jesus. Viele von uns, wir wissen es, aber leben wir es? Sagen wir Ja zu Jesus? Darf er wirklich mein Herr sein? Und so habe ich immer gedacht, okay, ja, ich weiß, er ist es, aber ich lebe mal mein Leben. Ich ziehe mal mein Ding durch. Ich möchte unbedingt mal ordentlichen Job haben und Geld machen und glücklich sein. Und später, irgendwann, sage ich ganz bewusst Ja zu Jesus. Weil ich ja eigentlich weiß, er ist die Wahrheit. Was für ein Blindflug eigentlich. Das ist so dieser klassische Blindflug. Ich hätte mich als Gläubiger bezeichnet, weil ich glaube ja an Jesus. Ich weiß ja, er ist super und er ist die Wahrheit. Aber folge ich ihm? Das ist wieder eine andere Frage. Und ich bin so froh, dass durch verschiedene Umstände mir klar wurde, jetzt ist die Zeit. Nicht in 50 Jahren, Tobi. Mach den Fehler nicht. Und das ist das, was Jesus eben auch sagt. Wenn du wenigstens heute noch erkennen würdest. Es geht um heute. Es geht nicht um morgen. Es geht ums heute. Jetzt ist die Zeit. Ich möchte abschließen mit einer letzten Geschichte. Und das Lobpreisteam kann sich schon mal bereit machen. Ich bin im Landeflug. Abschlussstory, die mich nicht loslässt. Vor ziemlich genau 3 Jahren, auch in dieser Jahreszeit ungefähr, hatten die Silva und ich eine Begegnung mit einem Mann, mit dem wir eigentlich, also Geschäftsmann, wir wollten eigentlich ein Geschäft mit dem machen. Und ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber es ist schon wieder 3 Jahre her, also die meisten von euch werden sich nicht mehr erinnern. Und wir haben diesen Mann getroffen und eigentlich erst nach dieser Begegnung habe ich gemerkt, wow, ich glaube, genauso könnte mein Leben vielleicht auch verlaufen, wenn ich nicht diese Blindheit bewusst abgelegt hätte und gesagt hätte, ja, Jesus, sei mein König. Also dieser Mann, der hat da ein Unternehmen gehabt und Handel und so weiter und es ist alles gut gelaufen und volle Auftragsbücher, Geld, Erfolg, alles da. Aber im Gespräch mit dieser Person hat man schon gemerkt, gesundheitlich, da läuft es gar nicht gut bei der Person. Also die Schmerzen, aber auch sichtbar. Also die Person konnte gar nicht aufrecht stehen oder sitzen. So quasi war die. Obwohl die nicht älter war wie wir. Und so haben wir über diesen möglichen Deal gesprochen, das Geschäft. Und es war so krass halt, dass die Silvia und ich am Schluss nicht anders konnten, als zu sagen, wir glauben an Jesus, der lebt und der Menschen heilen kann. Und dürfen wir einfach für sie beten. Dass dieser Zustand, die Ärzte, dann sie auch schon, haben ja nicht einfach was machen können, weil sonst wäre er nicht so gewesen. Und er hat gesagt, nein, er braucht das nicht. Weil er hat einen Plan, er kümmert sich dann schon irgendwann darum, dass das in Ordnung kommt. Er hat da ein paar Ideen. Wird schon werden dann. Vielen Dank. Es war krass. Es war unglaublich krass. So nicht mal die sozusagen, okay, ja, wer weiß, ich meine, vielleicht probieren wir es, ja. Ich meine, was soll's. Jesus weint. Er heult auch über diesen Menschen. Wenn du wenigstens heute noch erkennen würdest, was dir den Frieden bringt. Doch du bist blind dafür. Ich möchte einfach uns auffordern, dass wir die Gelegenheit nicht verpassen, die Jesus uns gibt. Lukas, ich glaube, er hat es aus dem Grund in seine Geschichte reingeschrieben, damit wir den Moment nicht verpassen, damit wir auf Ostern hingehen mit einer Offenheit, die wichtig ist. Dass dieser Auferstandene auch Teil unseres Lebens sein kann. Dass er unser Retter und König ist. Dass er der ist, der wirklich Frieden bringt, der über das jetzige irdische Leben hinausgeht. Und der uns auch Halt gibt im Angesicht des Todes und im Angesicht von Herausforderungen und Dingen, die nicht gut laufen. Diesen Jesus, den brauchen wir. Und er ruft dich, lass dich versöhnen. Lass dich versöhnen mit Gott. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich, sagt Jesus. Er möchte diesen Frieden dir geben, der über alles hinausgeht, was menschlich möglich ist an Frieden. Du kannst dir den Frieden nicht erkaufen, du kannst ihn dir nicht erarbeiten. Das ist es, was die Schwierigkeit ist. Aber Jesus ist der Weg. Bring Jesus nicht zum Heulen. Im Hebräerbrief, letzter Bibeltext, den ich euch bringe, aber im Hebräerbrief ist es ganz interessant, in Kapitel 3, da gibt es zweimal die gleiche Sache, die der Schreiber sagt. Er sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Zweimal sagt er das sogar, weil es ihm so wichtig ist. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Vielleicht bist du kurz davor, dein Herz zu verstocken oder du merkst, es ist schon, hat schon angefangen. Oder du weißt eigentlich, ich brauche den Jesus, aber ich habe nie Ja gesagt zu ihm. Jesus lädt dich ein, heute Morgen zu sagen, ja, ich brauche dich. In meinem Leben, ich möchte dir nachfolgen. Auch wenn du mir nicht immer genau das gibst, was ich brauche, aber ich möchte vertrauen oder was ich haben möchte, aber du gibst mir das, was ich brauche. Darauf möchte ich vertrauen. Und wenn du dich angesprochen fühlst, ich würde vorschlagen einfach, dass du aufstehst. Wenn du sagst, ja, das bin ich. Dass du mutig bist, ich werde dann eh alle bitten, aufzustehen danach, aber wenn du sagst, ja, das bin ich, dann lade ich dich ein, dass du aufstehst und ich möchte gern mit und für dich beten. Gibt es jemanden, der sagt, ja, eigentlich das bin ich. Und heute ist der Tag, wo ich sagen möchte, Jesus, komm du neu oder vielleicht erstmals in mein Leben. Also wenn du das bist, dann lade ich dich ein, aufzustehen. Ich bete gern für dich. Wenn keiner da ist, wenn jeder das sagt, hey, ich bin unterwegs mit Jesus, dann ist es voll gut. Kann ich Gott nur danken und preisen dafür. Aber ich möchte einfach die Chance geben. Ist vielleicht ein bisschen Überwindung, aber alle, die im Saal sind, freuen sich mit dir, das kannst du sicher sein. Letzte Chance, gibt es jemanden, der sagt, ich möchte es? Dann würde ich sagen, lass uns alle gemeinsam aufstehen und beten und danken. Jesus, ich danke dir, wir danken dir, dass du dieser König bist, der gekommen ist, um sein Leben für uns zu geben, der vertrauenswürdig ist, dem keine Limits gesetzt sind und der uns durch und durch kennt. Und wir bitten dich, dass wir keine Herzen haben, die blind sind, sondern dass wir sehend durchs Leben gehen, dass wir diesen Blick haben für dich und wissen, wir brauchen dich. Du bist der, der uns wirklichen Frieden gibt. Du bist der, der uns versöhnt mit Gott. Lass uns nicht Menschen sein, die dich zum Heulen bringen, weil wir unseren Weg gehen und nicht deinen Weg. In Jesu Namen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.